Ich grüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Auch heute möchten wir Ihnen wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Auf unserer Internetseite können Sie sich jederzeit alle Radiosendungen der letzten 12 Monate kostenlos herunterladen und anhören. Die Adresse ist missionswerk-heukelbach.de. Nun spricht zu Ihnen Rudi Joas. Lieber Zuhörer, ich begrüße dich zu unserer heutigen Andacht zum Thema Anbetung. In unserer Zeit haben viele Gemeinden und Christen die Bedeutung von Anbetung neu entdeckt. Bedauerlicherweise meinen viele, dass Anbetung etwas mit einem schönen Gefühl zu tun hat, dass einem beim Hören und Singen von geistlichen Liedern eine Gänsehaut den Rücken rauf und runterläuft. Diese Christen haben aber noch nicht verstanden, was wahre Anbetung ist. Anbetung hat mehr mit unserem Herzen als mit unseren Gefühlen zu tun. Anbetung ist die kostbarste Beschäftigung eines echten Christen. Jemand hat es einmal so ausgedrückt: Wenn wir im Gebet unsere Bitten vor den Herrn bringen, dann beschäftigen wir uns mit unseren Bedürfnissen und Nöten. Wenn wir ihm danken, dann beschäftigt sich unser Herz mit den uns geschenkten Segnungen. Beten wir jedoch an, dann beschäftigt sich unser Herz mit dem Herrn Jesus selbst. Ich möchte am Anfang ein Wort lesen und dazu schlagen wir das Johannesevangelium auf, Kapitel 4, Vers 23 und 24. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Wort Anbetung bedeutet, so wie es im Neuen Testament am häufigsten verwendet wird, jemandem Ehrerbietung erweisen, indem man vor ihm niederfällt. Im Zusammenhang mit Gott heißt das, ihm zu huldigen, ihn anzubeten und zu verehren. Einige wenige Beispiele werden uns dies verdeutlichen. In Matthäus 2, Vers 2 und 11 fragen die weisen Männer: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir sind gekommen, ihm zu huldigen. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Dasselbe Wort wird in der Antwort des Herrn Jesus auf die Versuchung des Satans gebraucht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten oder huldigen und niederbeugen und ihm allein dienen. Matthäus 4, Vers 10. Auch in Johannes 4, Vers 24, was wir eben gelesen haben, wird es so verwendet, wo unser Herr sagt: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das Wort Anbetung ist wie alle großen Begriffe, zum Beispiel Gnade und Liebe, gar nicht so einfach zu definieren. Die Bedeutung dieser Worte kann man eher erfahren als beschreiben. So wie man den Duft einer Rose oder den Geschmack des Honigs nicht beschreiben, sondern besser erfahren kann. Viele Menschen haben sich in der Vergangenheit bemüht, Definitionen von Anbetung zu geben. Und obwohl ihre Versuche Anbetung nicht umfassend wiedergegeben hat, so sind diese Definitionen doch von einem gewissen Wert. Hier sind einige hilfreiche Zitate von verschiedenen Schreibern. Einer beschreibt Anbetung als das Überfließen eines dankbaren Herzens in Anbetracht der göttlichen Gnade. Wobei der Autor die Betonung auf die Tatsache legt, dass Anbetung etwas Spontanes ist. Sie wird nicht sorgfältig vorbereitet, sondern entsteht in einem Herzen, das überwältigt ist von der Größe und Güte Gottes. David drückt das in Psalm 45, Vers 2 so aus: Es wallt mein Herz von gutem Wort. Gemeint ist, mein Herz brodelt oder fließt über. Während er über die Herrlichkeit und Majestät Gottes nachdenkt, die sich sowohl in der Schöpfung als auch in seinem Wort offenbart, erwärmt sich sein Herz in ihm, bis es überfließt und seine Anbetung zu Gott hochsteigt. Diese Erfahrung kommt auch in dem bekannten 23. Psalm zum Ausdruck. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ein anderer Schreiber definiert Anbetung als das Ergießen eines Herzens, welches in der Gegenwart Gottes zur Ruhe gekommen ist. Hier liegt der Akzent mehr auf dem geistlichen Zustand des Anbeters. Der Gläubige ist zur Ruhe gekommen. Das heißt, er hat erkannt, dass er in Christus vor Gott als geheiligt, erlöst, wiedergeboren, gerechtfertigt gilt und mit allen geistlichen Segnungen ausgestattet ist. In der Freude über die göttliche Gnade fließt sein Herz über in der Anbetung des einen, dessen Erbarmen so unendlich groß ist. Mit dem Schreiber des Hohen Liedes, Kapitel 2, Vers 3 und 4, kann er sagen, in seinem Schatten zu sitzen, gelüstet es mich, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt, und sein Zeichen über mir ist Liebe. Oder man formuliert die Bedeutung von Anbetung so, wie ich es schon am Anfang getan habe. Anbetung ist die Beschäftigung des Herzens mit Gott selbst, nicht mit den eigenen Nöten oder Segnungen. Hier wird der feine Unterschied deutlich, der zwischen Gebet, Dank und Anbetung besteht. Später werden wir uns noch eingehender damit beschäftigen. David wusste, was dies bedeutete, denn als Nathan von Gott den Auftrag bekam, David zu sagen, dass sein Königtum ewig bestehen sollte, da war Davids Herz so voll, dass er hinausging und vor Staunen und Dankbarkeit ausrief, »Darum bist du groß, Herr, Jahwe. Ja, niemand ist dir gleich, und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben.« 2. Samuel 7, 22. Und noch ein anderer Schreiber umschreibt Anbetung folgendermaßen. Anbetung ist das Überfließen eines Herzens, das den Vater als Geber, den Sohn als Erretter und den Heiligen Geist als den innewohnenden Gast kennengelernt hat. In dieser Definition wird auf die wesentlichen Voraussetzungen zur Anbetung hingewiesen. Danach kann nur der wiedergeborene Gläubige den Vater und den Sohn durch die Kraft des innewohnenden Heiligen Geistes geistlich und vernünftig anbeten. Jemand, der nicht errettet ist, hat gar keine lebendige Beziehung zu Gott als Vater und kann folglich auch nicht wirklich wertschätzen, was nur der Heilige Geist offenbaren kann. Das gilt auch dann, wenn ein solcher Mensch vielleicht sogar in der Lage ist, Gott als Allmächtigen und Schöpfer des Universums anzuerkennen. In 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Herr Jesus beschreibt mit dem Bild des lebendigen Wassers das geistliche Leben, das er allen geben will, die an ihn glauben. Johannes 4, Vers 13 und 14, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Dieses lebendige Wasser fließt bei seiner Wiedergeburt in den Gläubigen hinein. Johannes 3, Vers 5. Es wird zu einer Quelle in ihm, in der Anbetung. Dann strömt es aus ihm heraus im Dienst für Gott. Wir lesen dann in Johannes 7, Vers 37 bis 39, am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Die Anbetung besteht also wirklich aus diesem lebendigen Wasser und kehrt zu seinem Ursprung zurück. Vor langer Zeit machte Salomo die Entdeckung, dass das Meer, obwohl alle Flüsse hineinfließen, dadurch doch nicht voller wird. Als Grund stellt er fest, an den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Prediger 1, Vers 7. Das geistliche Leben, das also von Gott zu uns fließt, kehrt zu ihm in der Anbetung von uns zurück. So schließt sich dieser göttliche Kreis. Ein auffallendes Beispiel der Anbetung ist im letzten Buch der Bibel zu finden. In Kapitel 4 wird gesagt, dass die lebendigen Wesen und die Ältesten niederfallen, den einen anbeten, der auf dem Thron sitzt, und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. In Kapitel 5 singt die unzählbare Menge: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Lieber Zuhörer, schau dir diese Bibelstellen noch einmal an. Nicht eine einzige Bitte wird geäußert. Das ist Anbetung in Reinform. Denn geehrt wird hier nur der eine, der allein würdig ist. Wir wollen beten. Du großer Gott im Himmel, danke, dass du deinen geliebten Sohn Jesus Christus für uns auf die Erde gesandt hast, damit er an unserer Stelle die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und starb. Danke, dass du dieses Opfer angenommen und ihn aus den Toten auferweckt hast. Durch ihn können wir uns jetzt dir, dem großen und allmächtigen Gott, nahen und dich anbeten. Danke, Herr Jesus, dass du diesen schweren Weg für uns gegangen bist. Auch dir gebührt dafür die Anbetung. Was wird das einmal sein, wenn wir mit allen Erretteten vor deinem Thron stehen und deinem Namen Lob singen? Herr Jesus, ich bitte dich um deinen reichen Segen für alle unsere Zuhörer. Ich befehle sie dir und deiner großen Güte und Gnade an. Amen. Liebe Zuhörer, das Christentum steht oder fällt mit der leibhaftigen Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wenn er nicht mehr ist als eine Handvoll Staub und Knochen irgendwo in Israels Boden, dann kann sich der christliche Glaube gleich mitbeerdigen lassen. Kein Wunder also, dass die Auferstehung immer schon von Kritikern und Skeptikern angegriffen wurde. Wir möchten Ihnen ein kostenloses Taschenbuch schicken, indem wir den vielen Leugnungsversuchen der Auferstehung überzeugende Antworten entgegenstellen. Der Autor zeigt, dass die Auferstehung Jesu das größte Ereignis in der Menschheitsgeschichte ist. Gern schicken wir Ihnen dieses Buch kostenlos zu. Bestellen Sie auch gleich einige Exemplare für Ihre Freunde und Nachbarn. Schreiben Sie an Missionswerk Werner Heukelbach, 51700 Bergneustadt, Deutschland. Für die Schweiz: Missionswerk Werner Heukelbach, Postfach 650 in 48 00, Zofingen, Schweiz. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.